WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Gerne greifen wir in Skala in unserem Filmtipp auf Filme zurück, die nicht an jeder Litfaßsäule beworben werden oder die man schon durch 20 Kinotrailer zu kennen glaubt, sondern manchmal machen wir gerne eher kleine und unauffällige Filme. Und heute beginnen wir mit einem Dokumentarfilm über Max Bill. Von dem weiß ich, dass er Bauhausschüler war, Künstler, Grafiker, Designer. Lutz Gräfe, was war der denn noch?
Ja, ich wusste das alles gar nicht. Ich gebe da meine Ignoranz offen zu. Ich hatte noch nicht mal den Namen gehört, aber ich kenne mich auch in der Kunstszene nicht so aus. Der Schweizer Dokumentarfilmer und Krimi-Autor, wie ich gerade erfahren habe, Erich Schmidt, hat einen relativ kurzen, aber sehr prägnanten und einfühlsamen und informativen Film gemacht über Max Bill, der eben neben all dem wohl der bedeutendste bildende Künstler der Schweiz des 20. Jahrhunderts war. Er war ganz nebenbei Antifaschist der ersten Stunde. Er war später politisch engagiert. Er saß sogar im Nationalrat, das ist sozusagen das Parlament der Schweiz, hat sich zu einer Zeit, als sich da noch niemand drum gekümmert hat, um Umwelt gekümmert, war AKW-Gegner, saß immer zwischen allen Stühlen, wurde nach der Öffnung der Akten, wurde ihm dann bekannt, dass er 50 Jahre lang vom Schweizer Staatsschutz beobachtet wurde. Er war aber dann letztlich über die Qualität der Beobachtung sehr enttäuscht. Er hat gedacht, also es gibt ein Statement in dem Film, wo er sagt, also als ich die Fischen, so heißen diese Dinger, die Akten in die Finger gekriegt habe, habe ich gedacht, das wäre ein gutes Grundlagenmaterial, wenn ich meine Biografie schreiben will. Ich musste aber leider feststellen, dass fast alles fehlte, was wichtig gewesen wäre, aber dafür lauter nebensächliches Zeug da drin stand. So viel zur Qualität des Staatsschutzes in der Schweiz. Aber er war schon insofern bedroht, als man ihn im Ernstfall im Zweiten Weltkrieg tatsächlich in ein Lager gesteckt hätte, weil er wurde als gefährlicher Linksextremist geführt. Der Film folgt seiner Biografie und hat dabei natürlich den Vorteil, viele Zeitzeugen leben noch, obwohl der Mann jetzt am 22. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre. Es gibt auch noch authentisches Filmmaterial. Es ist ja nicht der erste Film über Max Bill. Seine Witwe, die ja deutlich jünger war als er, die aus seinem Haus ein Museum gemacht hat und gerade an seiner Biografie arbeitet, hat sehr offen das Material zur Verfügung gestellt. Und was man kennenlernt, ist ein Künstler, der zu Zeiten, als es das Wort noch nicht gab, schon sehr innovatives, sehr reduziertes und sehr klares Design gemacht hat.
Er hat zum Beispiel Uhren gestaltet, die sind ganz schlicht und einfach. Auch Bilder, die ich von ihm gesehen habe, sind eigentlich ganz strukturiert, Quadrate oder Kreise, bunte Kreise, sehr schlicht, sehr reduziert, also kein Schnickschnack. Wird der Film diesem Reduzierten auch gerecht? Ist er auch so gehalten?
Ja, durchaus. Also zum einen hat er erstmal eine ganz wunderbare, zumeist sehr jazzige Musik als Hintergrund, passt auch zur Figur, der auch so ein Modernist war. Und er konzentriert sich wirklich auf den Lebenslauf dieses Mannes, versucht den möglichst umfassend darzustellen, ohne mich dabei zu langweilen, weil er hatte, glaube ich, über 190 Stunden Material. Und aus so viel Material 85 Minuten wirklich runter zu destillieren, dass ich am Ende, wo ich noch nie was von Max Bill gehört habe, wirklich denke, hey Mann, der ist spannend. Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Mehr kann ein Dokumentarfilm nicht leisten, als mich neugierig zu machen auf etwas, von dem ich noch nie gehört habe und mir eine Welt zu zeigen, die ich nicht kenne. Und das alles mit wirklich sehr schönen Bildern, das mache ich jetzt gar nicht negativ, sehr interessanten Zeugen und auch sehr schönen Fotografien von, der war ja nicht nur Designer, der war ja auch Architekt und Maler und Bildhauer, also der war ja fast noch so einer der letzten Universalkünstler.
Also ein Film, der durchaus nicht nur für die Kunst Freunde interessant ist, für die, die Max Bill irgendwie schon halb gehört haben.
Denke ich auch, ja. Also mir ging es zumindest so.
Der zweite Film, den wir vorstellen wollen, der heißt Route 181. Naja, vielleicht müsste man den Film auch englisch aussprechen. Route 181. Ein interessanter Film, der kommt aus Palästina und wird gezeigt in Bochum im Rahmen einer palästinensischen Filmwoche. Über die wollen wir auch gleich sprechen, aber bleiben wir erstmal bei diesem Film. Was ist das für ein Film?
Ja, das ist ein ziemlich einzigartiges Projekt, weil er kommt aus Palästina und Israel und ist auch die Gemeinschaftsarbeit eines Palästinensers, nämlich Michel Cliffy, und eines Israelis, nämlich Eyal Sivan, die gemeinsam auf der seinerzeit in einer UNO-Resolution festgelegten Straße quer durch Israel fahren, darum 181, das ist nämlich die Friedensresolution, die Palästina zwischen Israel und Palästina teilen sollte. Daraus ist ja aus bekannten Gründen nie was geworden. Sie reisen von Süden nach Norden und wir erhalten schon erstaunliche Einblicke in die Situation selber, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Aber wenn man also gerade im Süden an der Landstraße langfährt und an jeder Leitplanke steht, schmeißt sie raus, womit rausschmeißen, also sie sind die Palästinenser gemeint, deportiert sie oder wohin auch immer. Also da kriegt man schon ein Gefühl für die Stimmung, die in bestimmten Teilen der israelischen Bevölkerung nach wie vor vorherrschend ist, auch wenn sie nicht die Mehrheitsströmung ist. Je weiter wir nach Norden kommen, desto ruhiger wird es. Und ganz im Norden lernen wir dann Leute kennen, die als überzeugte, naja, Zionisten würde ich nicht sagen, aber die überzeugt nach Israel gegangen sind und sich als Minderheit tatsächlich mies behandelt fühlen. Die fühlen sich ausgenutzt vom israelischen Staat für dessen Gebietsansprüche, mit denen sie, obwohl sie Juden sind, eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollen. Also es ist ein sehr differenziertes Porträt. Darum ist das Ding auch ziemlich lang geworden. Das ist nämlich 270 Minuten. Das heißt, man kann es so am Stück eigentlich nie sehen. Die Vorführung wird aber mit zwei Pausen stattfinden, wo es auch ein Buffet vom AK Palästina NRW geben wird, weil 270 Minuten sind 4,5 Stunden. Das muss man auch erstmal machen. Mhm. Insgesamt ist das eine sehr spannende Reihe, die vor allen Dingen eine ganze Menge Filme zeigt, die man so eigentlich nie zu sehen kriegt. Also es wird eröffnet mit drei Kurzfilmen aus Palästina.
Das sind aber dann Spielfilme, während diese Route 181 ihr Dokumentarfilm.
Ja, das ist generell ein Dokumentarfilm. Es gibt noch einen anderen Dokumentarfilm, Die Mauer, der ist etwas neuer, über die Grenzmauer zum Westjordanland, die ja auch für reichlich Zündstoff sorgt, aus naheliegenden Gründen. Es gibt Filme, die gerade erst im Kino waren, wie Lemon Tree. Es gibt Filme, bei denen ist es schon was her, Paradise Now oder Rana's Wedding. Und es gibt halt diesen Kurzfilmabend, der auch von einem begleitenden Vortrag mit eröffnet wird von Irit Neithardt. Das ist so eine Spezialistin, die eigentlich den einzigen Nahost-Filmverleih überhaupt hat. Der wurde seinerzeit übrigens in Münster gegründet und sitzt jetzt in Berlin. Es gibt auch noch zu anderen Vorführungen Gäste. Das heißt, man steht nicht hinterher nach diesem Film und denkt, ja, schön, aber ich würde jetzt gern noch ein bisschen was wissen, sondern es wird einem wirklich auch noch was dazu erzählt. Man kann auch Leute fragen, die sich wirklich damit auskennen, weil wer von uns tut das schon? Hm.
Die Situation ist ja in Palästina und in Israel alles andere als einfach. Sie haben es ja gerade in dem einen Film schon skizziert. Lemon Tree ist ein Film, der das auf eine humorvolle Art thematisiert. Und The Wedding, also die Hochzeit, habe ich damals auch gesehen. Auch ein lustiger Film, aber auch ein ernster Film, wo man nie weiß, ob man jetzt eigentlich weint oder lachen über das Absurde, was da eigentlich passiert zwischen den Menschen. Ist das so ein Zug für die Filme aus Palästina? Wie gehen die mit dieser Situation um?
Ja, also ich glaube, wenn man in so einer Situation existiert, und das gilt ja eigentlich für beide, nämlich für Palästinenser und für Israelis, wobei die Palästinenser natürlich da eher die schlechtere Karte gezogen haben, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Fanatismus oder schwarzer Humor. Und Filmemacher sind eben meistens keine Fanatiker, sonst wären sie was anderes geworden, nämlich Widerstandskämpfer, sondern sie sind eben Filmemacher. Und darum ist vieles voll schwarzem Humor, wo man auch wirklich so manchmal denkt, ist jetzt schon komisch, aber eigentlich ist es gar nicht so lustig. Mhm. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt auch ganz andere Tendenzen, sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis. Vor allen Dingen im israelischen Filmschaffen der neueren Zeit ist das wirklich so, dass sie sich dem Konflikt komplett verweigern. Das machen auch Palästinenser, weil sie einfach keine Lust mehr haben, immer die gleichen Bilder und immer dieselben Geschichten zu erzählen.
Lutz Gräfe über die Filme Max Bill, Das absolute Augenmaß und Route 181 beziehungsweise die palästinensische Filmwoche in Bochum. Ein neuer Film von Woody Allen hat morgen Premiere. Vicky Cristina Barcelona, so heißt dieser Film. Eine Liebeskomödie, drei Frauen, ein Künstler. Mit dabei Scarlett Johansson, Penelope Cruz und Rebecca Hall. Außerdem Javier Bardem. Ein tolles Team. Wie dieser Film geworden ist, das hören Sie morgen im Morgenecho hier auf WDR 5.
WDR 5, das Morgenecho und die Zeit 7.55 Uhr. Was war das immer für ein Festtag für Filmliebhaber über Jahrzehnte hinweg, wenn ein neuer Woody Allen-Film in die Kinos kam. Dann irgendwann ließ das große Interesse nach. Der Meister hatte zwischenzeitlich eine Schaffensflaute. Es ist sogar mal vorgekommen, dass ein Allen-Film beinahe gar nicht in deutschen Kinos gestartet wäre. Mit Vicky Cristina Barcelona meldet sich Woody Allen jetzt aber im Vollbesitz seiner künstlerischen Kräfte zurück.
In den folgenden Tagen saugten Vicky und Christina die Kunstschätze der Stadt auf. Besonders angetan waren sie von den Werken von Gaudí und Miró.
Vicky und Christina, zwei junge Amerikanerinnen, machen Urlaub in Barcelona. Das ist weiter nichts Besonderes, in einem Woody Allen-Film allerdings schon. Denn dieser Regisseur sorgt dafür, dass das südländische Feuer der quirligen Stadt und dass die spanischen Männer Vicky und Christina ordentlich zusetzen und sie in einen Taumel der Gefühle hineinsaugen werden. Klischee? Aber unbedingt. Woody Allen hatte da so einen Traum von Spanien.
Der guckt hier ständig rüber.
Ja, du provozierst ihn ja auch dauernd.
Ich habe ihn überhaupt nicht provoziert.
Oh, doch, du bist den ganzen Abend mit den Augen hinter ihm her.
Ich trinke hier bloß meinen Wein.
Hm? Ja, na klar. Also irgendwas musst du gemacht haben, weil jetzt kommt er nämlich rüber.
Vicky und Christina könnten unterschiedlicher nicht sein. Die eine ist moralisch streng und sexuell ohnehin eigentlich schon gebunden. Die andere lässt keinen Mann und kein Abenteuer aus. Der passende Spanier für beide findet sich dann aber bald. Ausgerechnet Juan heißt der Kerl. Ein Abendessen mit viel Wein und eine freche Einladung zu einer Liebe zu dritt besiegeln das Schicksal der beiden Frauen.
Amerikanerin?
Ich bin Christina, meine Freundin Vicky.
Welche Farbe haben Ihre Augen?
Blau.
Ich lade Sie ein, mit mir nach Oviedo zu kommen.
Sie wollen wohin?
Nach Oviedo. Übers Wochenende. Wir starten in einer Stunde.
Seit einigen Jahren dreht Woody Allen seine Filme nur noch in Europa. Zum Teil aus Finanzierungsgründen, zum Teil, weil, wie man hörte, Allen die kulturell wie sexuell aufgeladene Stimmung hier mag. Ein Film über die Verlockungen der Erotik und die Unmöglichkeit der Liebe. Das ist Vicky Christina Barcelona. Es ist wundervoll, wie der Regisseur seine beiden Amerikanerinnen im ganz und gar unprüden Spanien in ein höchst amüsantes Ringelspiel der Lust schickt.
Ich meine, ich werde Ihnen die Stadt zeigen und wir werden gut essen, trinken guten Wein, lieben uns.
Ja, und wer genau soll sich denn da bitte schön lieben?
Ich hoffe doch, wir alle drei.
Oh mein Gott.
Ich kümmere mich um die Rechnung.
Die nüchternen Betrachtungen eines Erzählers, das geschliffene Spiel der Schauspieler, Penelope Cruz oder Scarlett Johansson etwa, machen diesen Film zu einer spanischen Fantasie à la Alice im Wunderland. Höchst absurde Situationen und pointierte Dialoge liefern den gewohnten Woody Allen-Touch. Fans des Regisseurs werden Vicky Christina Barcelona lieben. Wer jedoch schon lange die Nase voll hat von Woody, bleibt lieber gleich weg. Denn sich selbst neu erfinden, das kann der Meister dann doch nicht mehr.
Ja klar, wer genau sind Sie überhaupt?
Ich bin Juan Antonio und Sie sind Vicky und Sie sind Christina, richtig? Oder ist es genau andersherum?
Ja, natürlich. Ja, das könnte genauso gut andersrum sein, weil es Ihnen ehrlich gesagt vollkommen egal ist, welche von uns Ihnen das Bett warm hält. Schon klar.
Nun, Sie sind beide ganz reizend und wunderschön.
Ja, danke. Aber worauf wir nicht zu fliegen, ist, Liebesdienste anzubieten, weil irgendwer uns in charmante spanische Örtchen einlädt.
Vicky Christina Barcelona, ein Filmtipp von Robert Bales. Finden Sie auch im Internet WDR5.de.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter WDR5.de.